Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Ausgangspunkt für unsere heutige Sendung ist ein Phänomen, das Sie alle kennen, das aber schwer einzugrenzen ist. Das hier ist das Buch, das Roger Willemsen darüber geschrieben hat. Er hat ihm den scheinbar einfachen, aber so treffenden Titel Der Knacks gegeben. Das Problem mit diesem Knacks, den wohl alle von uns mehr oder minder dramatisch erlebt haben, der das Leben verändert hat, ist, dass dieser Knacks meist erst im Nachhinein erkennbar ist. Er ist nicht traumatisch, ist also nicht wie eine Narbe, sondern wächst zunächst unmerklich. Ein tägliches Ausrinnen der Zeit oder wie ein Haarriss auf dem Eis, auf dem wir uns alle bewegen, und der dann mit der Zeit unmerklich stärker wird, bis alles bricht. Der Knacks, das ist das Gefühl des Vergeblichen angesichts des Todes. Oder um eines meiner Lieblingszitate von Franz Kafka zum Thema zu bemühen, und Kafka kannte sich in solchen Dingen wirklich enorm gut aus, im Kampf mit der Welt sekundiere der Welt. Was aber bleibt, wenn man das tut? Da bleibt nämlich ziemlich wenig. Und was könnte man überhaupt dagegen tun? Ausgangspunkt für unsere heutige Sendung sind die Erfahrungen und Gedanken von Roger Willemsen in seinem beeindruckenden Buch. Wir haben in unserer Sendung dann aber auch versucht, das Individuelle des Knackses mit den Erkenntnissen der Wissenschaften, also mit etwas Allgemeinerem, zu verbinden. Und ich freue mich jetzt, im Studio Roger Willemsen begrüßen zu können.
Schönen guten Abend, Gerd Skobel.
Roger Willemsen, was war für Sie der größte Knacks in Ihrem Leben?
Wenn ich es als Narbe bezeichnen müsste, würde ich sagen, es war der Tod meines Vaters, weil es das Einlassen der Sterbesituation in die Erfahrung eines Heranwachsenden war. Und damit war die Erfahrung der Pubertät kontaminiert mit der Erfahrung des Todes. Und das breitete sich, wie Sie eben gesagt haben, retrospektiv gesehen immer weiter als Geflecht in der Wahrnehmung des Jungen aus.
Der Knacks ist ja, wenn man ihn einmal hat, eigentlich was, was bleibt.
Richtig.
Geht auch nicht mehr richtig weg.
Nein, mir fällt ein Wort von Goethe ein, der irgendwann sagt, ich bin verglichen mit meinem Zustand in Rom hernach nie wieder richtig froh geworden. So etwas zum Beispiel. Also die Genüsse waren mal genießbar, die Speisen schmeckten, die Liebe war euphorisch. All das verliert irgendwann an Höhe und man lässt Kapitulation ein, Resignation. Man setzt sich dem Angriff der Zeit aufs eigene Leben aus. Etwas wechselt von Dur zu Moll und etwas bleicht aus, etwas ist nicht mehr, wie es war. Wir bekommen Weisheit, Souveränität zuletzt, aber vielleicht keine Euphorie.
Sie haben uns ja dankenswerterweise ein paar Fotos von sich gegeben aus früheren Jahren. Und jeder von uns kennt ja solche Fotos. Hier sehen wir die. Wenn Sie die jetzt betrachten, diese frühen Fotos, ist da im Nachhinein irgendwas vom Knacks erkennbar?
Aus meiner Perspektive schon, weil die Heiterkeit des Kindes, dieser überbordende Lebenswille, die Lust, die Entgrenzung, die macht irgendwann einem Gefühl größerer Melancholie oder größeren Abstands Platz.
Und das ist ein Gefühl, was sich in der Jugend eingestellt hat und geblieben ist.
Es gibt dieses brütende Kind, das irgendwo in der Wiese sitzt und dessen Trauer genauso ernst zu nehmen ist wie die Trauer des Erwachsenen. Wir finden die Anlässe klein und glauben deshalb, die Trauer des Kindes sei klein. Sie ist exakt so groß. Wer glaubt, die Kindheit sei glücklich gewesen, kann sich meistens nur nicht besser erinnern. In Wirklichkeit gibt es kaum ein Individuum, das so herzzerreißend trauern kann wie ein Kind.
Sie haben sich ja dann trotzdem Situationen ausgesetzt, denen sich ja nicht jeder von uns aussetzt. Also das können wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Ein paar Bilder, das ist jetzt nicht unbedingt der Pauschalurlaub, den man macht.
Das ist Timbuktu in Mali, das ist Afghanistan, wo ich vielen traumatisierten Kindern begegnet bin. Das ist der abgeholzte Regenwald in Borneo mit einem Orang-Utan. Das ist nochmal Afghanistan, eben wo die Traumata wirklich weitergegeben werden. Das ist die Landschaft des Nordpol, wo man sehen kann, wie sich Natur verändert. Es gibt so etwas wie den Knacks in der Natur. Das ist eine Begegnung mit Arafat, bei dem man den Knacks in der Repräsentation von Macht sehen konnte. Ein Mann, der in seiner Innentasche ein Tagebuch hat, in dem er Lyrik notierte, und das ist der Dalai Lama, den ich im Abstand von 12 Jahren gesehen habe, der hier ein heiterer, allem antwortender Mann war und der, als ich ihn vor einem Jahr zuletzt sah, ein ganz deutlich von Melancholie und von persönlicher Enttäuschung, gerade was die politische Situation anging, erreichter Mann war.
Und das ist ja was man überhaupt nicht erwartet. Also der Dalai Lama ist ja für viele wirklich ein Symbol dafür, dass man eben den Knacks heilen kann, dass es irgendwie eine Versöhnung gibt.
Ja, er kann es nicht. Er kann nicht den Angriff des Zeitgeistes auch auf seine Sache, den kann er nicht negieren. Und die Sache ist ihm wichtig und natürlich verliert, indem er die Sache verliert, verliert seine Ausstrahlung an Fröhlichkeit. Alles andere wäre imbezil, wäre einfältig. Das ist er nicht.
Kann man Menschen ansehen, wenn man die so sieht, also wenn man sie jetzt nicht gut vorher kennt, kann man denen ansehen, Da tut sich was, da passiert gerade der Knacks.
Ja, ich mag Gesichter, die eine gewisse Gebrochenheit haben, lieber. Und ich kann mit Menschen, die einen stark ausgebildeten Mangel haben. Und Mangel ist meistens ein Symptom dafür, dass etwas fehlt, dass etwas als Bedürftigkeit empfunden wird. Kann ich besser umgehen. Ich finde selbst die Liebe interessanter in dem Augenblick, wo sie eigentlich mit dem Mangel korrespondiert. Mhm. Ein Kuss, der eine Mitteilung ist und der eine Mitteilung macht einem Menschen, dem etwas fehlt, ist gewichtiger als einer, der eben gegeben wird mit dem üblichen amerikanischen I love you.
Sie haben eben von Afghanistan gesprochen, wo Sie ja waren, längere Zeit, und von Traumata. Wie unterscheiden Sie ein Trauma von Knacks?
Der Knacks hat, wie Sie gesagt haben, etwas, was retrospektiv sichtbar wird. Das Trauma ist, glaube ich, im Augenblick bereits als solches erfahren. Man könnte aber noch mehr sagen. Mhm. Das Trauma führt zu unkontrollierten Übersprungshandlungen, wie wir sagen würden. Mhm. Ich war in einem Kino zum Beispiel, wo die Jungs von 15 Jahren Laserpistolen hatten. Und es wurde ein Bollywood-Film gezeigt und sie fingen an, mit diesen Laserpistolen immer auf die Scham der Frau zu zeigen. Mhm. Und man merkte, dass die Gewalttätigkeit der Jungsfantasien unmittelbar der Erfahrung Gewalt entsprang, die sie irgendwo bereits gesehen hatten. Das würde jemand, der den Knacks hat, nicht tun. Der würde vielleicht melancholisch werden oder der würde seiner Erfahrung einen anderen Resonanzboden geben.
Aber nicht so aggressiv.
Nicht so aggressiv. Der Amoklauf kann auch zum Teil unter Umständen Antwort auf das Trauma eher sein als auf den Knacks.
Es spielt ja immer eine Rolle, in welcher Zeit man so ein Buch wie Ihres liest. Mir ist ein Satz aufgefallen, da schreiben Sie, dass der Mensch im Knacks seinen Kurssturz erlebt. Und mir scheint, dass in bestimmten Berufen, also im Moment haben wir natürlich viel mit den Banken zu tun, der Knacks geradezu zum Erfolg gehört, also die Unfähigkeit beispielsweise auch auf das Elend anderer zu reagieren. Gibt es bestimmte Berufe, die Leute mit dem Knacks anziehen?
Menschen mit Empathieschwäche, also die eher die Möglichkeit haben, aus ihrer Persönlichkeit etwas Warenartiges zu machen, was unkaputtbar ist, was nicht durchlässig ist für die Krise. Die bewähren sich im Alltagsleben, weil sie unter Umständen, oder im Berufsleben vor allen Dingen, weil sie unter Umständen von hoher Effizienz und Leistungsfähigkeit sind. Denen gegenüber ist jemand, der Heimweh hat oder der Phobien hat, unzuverlässig. Und man weiß nicht, ob er sich im Beruf so bewähren kann, wie er sich bewähren müsste. Aber natürlich ist der Lokführer, der jeden Augenblick damit rechnen muss, über einen Selbstmörder zu fahren, ist ein Mann in der Regel, der sich bereits mit der Erfahrung extremer Unglückssituationen auseinandergesetzt hat.
Und den Lokführern, denen es passiert ist, das weiß man ja, die sind oft unfähig, dann da noch weiterzufahren. Während unsere Banker ja eigentlich großen Spaß hatten, noch weiterzumachen. Denn es gab ja eine Menge von Leuten, die Krise haben kommen sehen.
Ganz recht. Also es gibt da auch die Euphorie vielleicht, die unmittelbar im Niedergang stattfindet. Und vielleicht kann man sich fragen, ob es nicht die Gewinner der Apokalypse auch gibt, die Natur im Moment erlebt.
Zwei weitere Gäste möchte ich Ihnen noch in meiner Sendung vorstellen. Zunächst Günter Schiepeck. Schönen guten Abend. Psychologe und Komplexitätsforscher am Center for Complex Systems in Stuttgart und Leiter des Instituts für Synergetik und neurowissenschaftliche Therapieforschung an der Paracelsus Medizin Universität Salzburg. Und ich begrüße Franz Vuketic. Schönen guten Abend. Evolutionstheoretiker an der Universität Wien und Vorstandsmitglied am Konrad-Lorenz-Institut für Evolution und Kognitionsforschung. Herr Schiepeck, Sie müssen uns das wahrscheinlich noch mal ein bisschen erklären. Sie arbeiten im Grunde genommen mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien und können was sagen über den Erfolg einer Therapie, also der Heilung von einem Knacks, platt gesagt.
Vielleicht ist es wichtig, am Anfang zu betonen, dass man natürlich nicht eine 1-zu-1-Übertragung versucht. Der Mensch oder das Gehirn sei ein Laser oder sei eine Konvektionsinstabilität in einer Flüssigkeit, sondern es macht einen kleinen Umweg über generelle und allgemeine Prinzipien. Und da hat Hermann Harkinger Wesentliches vorgelegt, indem er gezeigt hat, dass diese Grundprinzipien der Selbstorganisation in Systemen unterschiedlichen Substrats auftreten können, also die Phänomene. Das heißt jetzt nicht, dass eine Flüssigkeit ein Laser ist und das heißt erst recht nicht, dass ein Gehirn eine Gesellschaft ist. Das wäre zu platt. Aber etliche Prinzipien können wir brauchen. Und diese Idee der Selbstorganisation hilft in der Tat, Veränderungsprozesse des Menschen und seiner physiologischen und neuronalen Grundlagen zu verstehen. Insbesondere, wenn es um gezielt hergestellte und relativ verdichtete Veränderungsprozesse geht, wie zum Beispiel in der Psychotherapie. Aber auch natürlich die natürliche lebenslange Biografie, die Sie in Ihrem Buch beschreiben.
Würden Sie denn sagen, das ist eine Übersetzung ins Wissenschaftliche, was Roger Willemsen auf eine eher erzählerische Art in seinem Buch beschreibt?
Ja, wobei ich habe das Buch mir durchgelesen, bin beeindruckt, Kompliment. Danke. Was hier als Knacks bezeichnet wird, das ist natürlich, wie Sie schon angesprochen haben, kein wissenschaftlicher, auch kein psychologischer Begriff. Das ist ein alltagssprachlicher oder ein literarischer Begriff und der hat, würde ich sagen, mindestens 5, 10 verschiedene Bedeutungen in diesem Buch. Eine Sache, die jetzt eher mit dem, was die Selbstorganisation beschreibt, zu tun hat, wäre ein Knacks im Sinne eines Übergangs. Mhm. Eines positiven oder in dem Buch hauptsächlich eines eher dramatischen, verlustreichen, oftmals auch pathologischen Übergangs. Aber dann in Ihrem Buch hat der Begriff des Knacks noch eine zweite Bedeutung, diese schleichenden Verwerfungen, die manchmal schon erkennbar sind, wenn ich bloß darauf zuschaue, als Beobachter meines eigenen Lebens oder anderer Leben. Da würden mir vielleicht Begriffe eher einfallen wie Inkonsistenz, also eine Unstimmigkeit zwischen dem, was ich mir erwartet habe, was ich als Bedürfnis oder Lebensziel mir zurechtgelegt habe und dem, wie ich jetzt die Entwicklung plötzlich erlebe, wenn ich mir anschaue, was passiert. Während in der Synergetik geht es eher um diskontinuierliche Übergänge, sogenannte Nicht-Gleichgewichtsphasenübergänge, die wir im Leben und in der Psychologie eben untersuchen. Und das ist unser Thema und das hat trivialerweise mit zeitlicher Entwicklung, einfach mit prozesshafter Dynamik zu tun. Und da sind wir beim Thema.
Sie haben das sozusagen in der Langzeitskala untersucht oder damit ständig zu tun. Wir haben das im Privatleben mehr oder weniger in kurzen Zeitskalen. Lässt sich das übersetzen in Ihre Sprache?
Ja, ich kann hier eigentlich direkt anschließen. Auch die Evolution ist ein Prozess der Selbstorganisation. Und man kann Evolution auch beschreiben als eine fortgesetzte, eine Abfolge von Krisen und Katastrophen. Natürlich in sehr langen Zeiträumen, aber man bedenke nur etwa, dass in den letzten 500 Millionen Jahren, also da sind 5 ganz große Krisen und Katastrophen bekannt. Die bekannteste natürlich das Aussterben der Dinosaurier vor circa 65 Jahr Millionen. Aber das war nicht die größte Katastrophe, die bisher bekannt ist. Die größte war vor circa 275 Millionen Jahren. Damals sind etwa 85% aller Organismenarten ausgestorben. Was natürlich insoweit interessant ist, als es gleich auch zeigt, dass es in der Evolution nicht darauf anzukommen scheint, wie viele Arten es insgesamt gibt, sondern dass Evolution, ich sag's mal auf gut Österreichisch, irgendwie weiter wurschtelt.
Das ist aber was Sie nicht interessiert, denn da geht es ja ums Individuum.
Bei mir jetzt stärker ums Individuum. Ich hing eben noch dem Gedanken nach, dass hier der Begriff der Katastrophe verwendet wird, aber er müsste eigentlich sein dramatisches Element wieder verlieren. Denn die Katastrophe, wie Sie sie beschreiben, ist ja letztlich eine notwendige oder ist ein Evolutionsschritt, der im Grunde nur mit dem Epitheton des Negativen, des Katastrophalen belegt wird. Aber doch Ihrer Einschätzung nach, was eigentlich Notwendiges hat, was...
Ja, das ist die große Frage. Natürlich, wenn die Dinosaurier, um dabei zu bleiben, nicht ausgestorben wären, dann wären wir heute mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht da. Jetzt können wir uns glücklich preisen eigentlich und dem Asteroiden danken, der da auf die Erde geflogen kam, als dessen Folge dann die Saurier ausgestorben sind. Aber in der Evolution gibt es eben keine Vorwegnahme von Zielen, keine Absicht und keine Pläne. Also man darf nicht jetzt gewissermaßen das Pferd beim Schwanz aufzäumen. Ja. Aber ich darf vielleicht noch was anderes sagen, ad hoc. Es gibt eine interessante Parallele aus meiner Sicht zwischen der Evolutionsgeschichte und der Individualgeschichte. Beide sind nicht, ich glaube, da stimmen wir auch mit Ihnen überein, nicht als lineare Prozesse zu beschreiben, wo sich irgendetwas Schritt für Schritt kontinuierlich zu irgendeinem bestimmten Ergebnis hin entwickelt, sondern beide sind ein Zickzackweg. Ein Zickzackweg, der mitunter eine sehr gefährliche Gratwanderung auch darstellen kann, in der Evolution wie auch im persönlichen, individuellen Leben.
Was ich ja toll finde bei dem, was Sie machen, ist, Sie haben eine Methode, von außen auf das Innenleben zu gucken, was ja meistens schief geht. Also meistens liegt man ja damit daneben eigentlich. Und Sie können sozusagen sehen, und zwar anhand der Fragebögen und der Muster, der Veränderungen, die dann erkennbar sind, da tut sich was bei einem Patienten. Achtung, ich muss vorsichtig sein, möglicherweise jetzt therapeutisch besonders behutsam oder besonders intensiv, wie auch immer vorgehen, um in so einer Phase des Ungleichgewichts, haben wir eben gesagt, der Instabilität, einen positiven Knacks zu erzeugen, nämlich einen therapeutischen Erfolg.
Ja, das ist in der Tat so. Diese Möglichkeiten, den Prozess darzustellen, zu visualisieren, grafisch aufzubereiten und damit ein Stück weit zu objektivieren, geben einen sehr differenzierten Einblick in die Dynamik.
Vielleicht können wir das sogar mal sehen. Wir haben ein Bild, das zeigt, was sehen wir da oben?
Genau, das zeigt den Verlauf einer Psychotherapie, interessanterweise. Dieser orange, senkrechte, säulenartige Struktur, das ist praktisch eine optisch dargestellte kritische Instabilität, die in den einzelnen Zeitreihen, die aus den subjektiven Einschätzungen in diesem Fall der Person kommen, also insofern kombinieren wir gewissermaßen die subjektive Wahrnehmung des Patienten, seine Erstpersonperspektive, mit einer Objektivierung von außen. Also diese Instabilität ist ein wesentlicher Übergang in dem ganzen Prozess. Und interessant ist, wenn ich jetzt das aus der klassischen Perspektive anschauen würde, dann sehe ich unten, wie sich die Symptomatik verändert. Am Anfang ist die höher.
Die schwächt sich ab unten. Ne? Das sehen wir mit einer Verzögerung.
Und,
man kann es nicht so genau sehen, von 7 Tagen
wird es niedriger. Und der gelbe Balken rechts oben ist eine zentrale Intervention im Bereich der Therapie von Zwangsstörungen. Wenn ich es klassisch sehen würde, würde ich sagen, vorher schlecht, nachher besser und in der Mitte war die Intervention. Jetzt haben wir aber das Mikroskop in die zeitliche Dynamik und es stellt sich plötzlich ganz anders dar. Wenn Sie sich anschauen, der steilste Gradient, die steilste Veränderung der Symptomatik, also dieser unteren Kurve, findet statt vor dieser Intervention im zeitlichen Umfeld der Instabilität. Und das finden wir nicht nur hier, sondern bei ganz vielen Fällen. Und ist schon unten, wenn diese zentrale Intervention überhaupt beginnt.
Das können Sie sehen, aber Roger, in Ihrem Buch kommt doch sowas wie eine positive Veränderung, also ein positiver Knacks eigentlich nicht vor.
Nein, eben, das wäre auch der Anschluss an das eben. Es ist im Grunde ein Prozess der Kapitulation, der Resignation, ein nicht abschließbarer Prozess, der letztlich, wie Sie ganz am Anfang in der Anmoderation gesagt haben, eine Zubereitung auf den Tod ist. Mhm. Und wir können uns das als etwas Positives hinfälschen, indem wir sagen, wir gewinnen Souveränität, wir gewinnen Weisheit. Wir sind aber im Leben eigentlich überzeugt davon, dass wir an Vitalität verlieren, an Schönheit, an Begehrenswert, an Appetit, an Lust und so fort.
Und warum sind wir so gierig drauf?
Ich glaube, zwei Punkte spielen eine Rolle. Das eine ist die Fallhöhe, die der Star erlebt in dem Augenblick, wo er sich in seiner Schwäche zeigt. Das zweite ist, dass das messianische Figuren sind, die gewissermaßen für alle leiden. Und angesichts der Perfektion einer sonst eher wahnartig gebildeten Persönlichkeit, die gerade im Showgeschäft oder so unantastbar sein muss, ist die Durchlässigkeit für Mangel, für Leiden, für Unglück, für Verzweiflung etwas, was auch repräsentativ ist für uns. Und insofern finden wir uns in denen auch wieder. Man könnte in letzter Konsequenz sogar sagen, dass Musik ihrem eigentlichen Ausdruck nach diese Sprache des Leidens durchaus spricht. Insofern kann man Amy Winehouse nicht mit der Stimme haben wollen und sagen, aber bitte ohne Tätowierung, ohne Drogen, ohne Abstürze. Das ist ein synthetisches Bild, das gehört der Bohlenkultur, aber nicht der Soul.
Ich glaube, dass man da auch aus evolutionstheoretischer und verhaltensbiologischer Sicht Folgendes sagen kann. Erstens, als gesellige Lebewesen sind wir von Natur aus oder neigen wir von Natur aus zu Klatsch und Tratsch. Und nachdem wir nicht ununterbrochen nur über das Wetter reden können oder über die Entstehung des Universums,
schade,
wir haben schon für acht genossen. Und je auffälliger die daherkommen, umso interessanter sind sie dann. Und zu dem, was Sie noch, was Sie gesagt haben, vielleicht noch ergänzen, ein oder zwei Punkte. Es ist natürlich auch eine gewisse Schadenfreude, die man erlebt in irgendeiner Figur, von der man glaubt, die steht über den Dingen, abstürzt. Es kann aber auch, wenn man sich mit der betreffenden Figur identifiziert hat, auch so etwas wie Mitleid sein. Wir Menschen sind ja eben als soziale Lebewesen fähig zur Empathie, zum Mitleid, zum Mitempfinden. Aber wir können auch sehr bösartig sein und uns darüber freuen, dass dem genau das passiert ist, was auch mir passieren könnte oder passiert ist.
Also neben dem, man sieht, wie der andere leidet, stellvertretend, vielleicht auch noch eine Möglichkeit, sein eigenes Ego und sein eigenes Selbstwertgefühl aufzuwerten. Dem geht es noch schlechter als mir, obwohl der eigentlich toll dastehen müsste, weil er ist ja schon mal avanciert in der Presse und im Showgeschäft. Und dann dient das der eigenen Selbstwertregulation. Und das ist ein zentrales, auch evolutionär verstehbares Motiv des Überlebens.
Was dem Therapeuten ja nicht so gehen kann. Also ich meine, der denkt vielleicht auch manchmal, da sitzt ein armes Schwein vor mir und mir geht es ja eigentlich besser als dem armen Schwein. Aber da er geschult ist, Gegenübertragung und so weiter, weiß er, nee, ich mache kontrolliertes Setting.
Wobei ja interessant ist, dass wir vorhin erfahren haben, bevor die Intervention stattfindet, im Grunde genommen, geht diese Spannungskurve bereits abwärts. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also das ist nicht immer so, aber in bemerkenswert vielen Fällen, die nach dem klassischen Modell eigentlich gar nicht vorkommen dürften. Unsere Vorstellung davon, wie Psychotherapie funktioniert, geht weniger von der Behandlung und von der Intervention aus. Die macht den Effekt, so wie quasi eine Außenursache verschiebt irgendein Glas dahin, weil eine äußere Kraft ausgeübt wird, sondern die geht eben von der Synergetik aus. Die Idee, man braucht für Selbstorganisation bestimmte Bedingungen. Das eine ist, man braucht einigermaßen stabile Randbedingungen. Deswegen ist das Setting und vor allen Dingen die Beziehung zum Therapeuten unter anderem so wichtig. Zweitens, der von Hermann Haken angesprochene Kontrollparameter. Man muss quasi den Status quo, den Attraktor, das Muster, das momentan ist und die Person im Klammergriff hat, gewissermaßen aus der Stabilität hinaustreiben. Das hat in der Therapie sehr viel mit der intrinsischen, also aus dem Patienten selbst herauskommenden Motivation für Veränderung zu tun.
Ich mache ihn instabil eigentlich doch in der Therapie.
Genau, aber,
also
in,
kontrolliert instabil.
In einem sehr stabilen, vor allen Dingen in der Beziehung stabilen und vom Patient selbst erfahrenen, stabilen Setting. Also gerade in der Traumatherapie ist das Gefühl, die Dinge selber wieder in den Griff und unter Kontrolle zu kriegen, also selbst wirksam zu sein, ein entscheidender Aspekt dieser Stabilisierung. Und das Dritte ist dann noch, dass die auftretenden Destabilisierungen nicht sofort wieder runtergedrückt werden sollen, sondern da kann man dann wirklich quasi noch ein Scheiferl nachschieben, da kann man experimentieren und diese Instabilität wirklich nutzen, um gewissermaßen den Sprung in ein neues Muster dann möglich zu machen. Und da sind mehrere Interventionen dann durchaus auch sinnvoll.
Widerspricht dann Freuds Theorie von der Wiederholung des traumatischen Schocks eigentlich?
Das ist der Zustand außerhalb der Therapie, dass sich bestimmte Muster, die sich mal eingespielt haben, sei es in der Kindheit oder sei es durch traumatisierende Erfahrung, wobei die wiederholten Traumatisierungen oft ja noch schlimmer sind als die einmaligen, dass sich die gewissermaßen zu Mustern ins Gehirn einfressen und das dann repetiert wird. Das heißt, das erhält dann schon eine gewisse Stabilität, zum Teil über Monate, Jahre und Lebensepochen. Und dann ist es ja auch bekanntermaßen gar nicht so einfach, die Dinge wieder neu in Gang zu bringen.
Aber Herr Vuketic, als Lebewesen mögen wir das doch überhaupt nicht. Instabilitäten. Also wir haben unsere Nische und versuchen uns in der Nische wohlzufühlen. Wenn man uns die Nische wegnimmt sozusagen, okay, dann kommt diese Zeit des Experimentierens. Aber es ist ja nicht kontrolliert. Wir wissen nicht, wie es ausgeht.
Ja, natürlich hofft jeder von uns, dass es ihm erstens ständig gut gehen wird oder wenn es nicht gut geht, dass es wieder besser wird. Oder wenn er in einem guten Zustand sich befindet, dass dieser Zustand aufrechterhalten bleiben kann. Das Interessante oder vielleicht Paradoxe gewissermaßen ist, dass wir dazu naturgemäß, möchte ich sagen, neigen. Wir neigen zu Harmonie, zu Stabilität, zu Konstanz, zu einer überschaubaren Entwicklung. Das aber auf der anderen Seite, wir auch rational sehr genau wissen, dass eine absolute Harmonie sozusagen oder ein jahrzehntelanges Leben in völliger Eintracht mit sich selbst und der Außenwelt ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja, also das hat es wohl nie gegeben. Es gab keine Menschen, die nicht irgendwie Probleme hatte in seiner Nische. Er muss ja gar nicht die Nische verlassen. Die Nische selber kann auch eine ganze Menge Probleme bereiten. Und da kommt mir natürlich, da kommt vielen von uns Camus in den Sinn, Mythos von Sisyphus. Nur, wie Camus sagt, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen.
Mal angenommen, Leute, die es geschafft haben, aus ihrem Knacks eine Marke zu machen. Gibt es in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt irgendwas, was damit vergleichbar ist?
Also mein Vorbild ist ja erstens nicht, das nur zur Klarstellung, aber was vergleichbar ist in der Tierwelt,
den
fällt
Knacks
mir
zur Marke
eigentlich nicht ein, weil sich Tiere auf diese Weise, ich meine, wir sind ja auch Tiere, aber andere Tiere, auf diese Weise ja nicht vermarkten können. Natürlich gibt es verschiedene, ja, man könnte dann vergleichsweise sagen, das ist auch eine Verrücktheit, wenn Sie an die Pfauenfeder denken. Der Pfau ist ja sehr imposant, wenn er sein Pfauenrad aufstellt und damit er so Weiben anlockt. Nur frage ich mich, wie lange das gut gehen wird in der Evolution, wenn einseitig ein bestimmtes Merkmal über viele Jahrtausende, Jahrmillionen gefördert wird, nur damit er Weibchen kriegt, irgendwann wird er nicht mehr bewegungsfähig sein. Und dann geht der Schuss gewissermaßen nach hinten.
Mir fällt also ein Beispiel aus der tierischen Mimikrie. Da gibt es einen Vogel, der heißt Regenpfeifer. Und der simuliert einen gebrochenen Flügel, wenn er sein Gelege schützen will. Und schleppt sich vom Gelege weg, um jeweils das Jagdtier vom Gelege, weg zu dem wehrlosen Gelege wegzuholen.
Da gibt es natürlich viele Beispiele solcher Art. Nur muss man da doch unterscheiden, dass also die Tiere, die da also Mimikry betreiben oder andere Tiere nachahmen und Anführungszeichen, die tun das mehr oder weniger aus einem Automatismus heraus. Das hat also die natürliche Auslese.
Aber sie nehmen den Mangel in Kauf, eine angenommene Schwäche in Kauf, um eigentlich das zu einer Stärke zu machen. Das dachte ich bei der Vergleich.
Aber es kann ein Tier nicht, es kann ein anderes Tier, abgesehen vom Menschen, nicht bewusst jetzt hergeben, dass seinen Fehlern oder seinen Schwächen Profit machen.
Also aber mir würde es relativ wenig nutzen, ihn hier nachzumachen, weil dafür sind die Stärken nicht da und die Schwächen möglicherweise zu groß für mich.
Ein Versuch wäre es wert.
Wie ist das denn mit Leuten, die den Knacks haben? Also wenn ich das in Ihrem Buch richtig verstanden habe, gelingt es denen doch eigentlich nicht, das zur Marke zu machen, weil dieses Leiden letztlich am Tod, an der Vergänglichkeit, das ist ja nicht wieder gut zu machen.
Zumal der Knacks ein Phänomen des Heimlichen ist, des Privaten, des Intimen und dann auch sehr schnell des Heimlichen, also des am besten Geschützten. Und der Prominente wird unter Umständen sich durchlässig machen müssen für die öffentliche Aufmerksamkeit und kann dann die Schwäche umwerten, wie im Falle von Verona Poth, die inzwischen viele Nachfolger gefunden hat, die mit einem ganz ähnlichen, also einer Dyslexie oder so in der Öffentlichkeit auftreten können oder stammeln oder Vokabeln oder Fälle nicht können. Ich glaube, eine Generation später wird nicht mehr wissen, dass es nicht heißt, hier werden sie geholfen. Also das werden dann tatsächlich gesellschaftlich akklamierte Formen der Kommunikation werden, die ursprünglich aus der Schwäche stammen.
Man könnte das ja vielleicht auch so sehen, dass man an einer bestimmten Schwelle der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen muss und das überhaupt als Möglichkeit für sich identifizieren muss, um damit Kapital zu schlagen. In der Regel ist es so, dass Menschen mit Knacks, also quasi in einem noch alltagskommunikativ tauglichen Leben oder Menschen eben mit psychischen Beeinträchtigungen, sehr nahe zum Beispiel auch an dem, was man als Persönlichkeitsstörungen bezeichnet, da nicht so gut leben und oft auf Kollisionskurs gehen und das wird nicht gutiert von der sozialen Umwelt und viele gehen eher auf Tauchstation, versuchen das zu vertuschen und leiden und schämen sich auch für psychische Beeinträchtigungen. Also so gesehen ist das wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Prozentsatz, für die das sowas ein Modell sein kann.
Bevor wir aufs Kollektive kommen gleich, also was passiert sozusagen, wenn viele Leute einen Knacks haben? Roger, wo sehen Sie denn Möglichkeiten, positiv damit umzugehen? Also mir scheint so ein bisschen in Ihrem Buch, Sie sind ein enttäuschter Romantiker. Sie zitieren am Anfang auch einen Satz, wo es ums Malen geht. Mhm. Und da gibt es praktisch keinen Weg mehr raus aus dem Leid.
Ich glaube schon, dass es ein notwendiger Strom ist, dass in dem Augenblick, wo wir die Zeit an uns arbeiten lassen, das heißt Erfahrungen akkumulieren, Schlüsse aus ihnen ziehen und gewissermaßen die Ablagerung der Formen der Enttäuschung, die wir gemacht haben, der durchlittenen Erfahrung, dass wir die nicht umkehren können. Wir können unter Umständen eine gewisse Form von Souveränität, von Hoheit, von persönlichem Abstand, von Unangefochtenheit daraus kultivieren. Aber es ist eine schöne Lebenslüge, in diesem Falle kein Romantiker zu sein und nicht zu sagen, ja, der Schluss heißt Fatalismus, der Schluss heißt Anerkennung von Sterblichkeit, von geringer Dauer, der Liebe, der sozialen Verhältnisse und der Natur sogar und so fort.
Wobei uns ja die Religionen sagen, Herr Vuketic, Sie haben das eben gesagt, im Grunde genommen sind wir ja immer irgendwie instabil und die Religionen sagen uns, sei harmonisch. Es gibt einen Zustand, der ist komplett harmonisch. Da kannst du dein Leben lang in der Nische leben und bist ans Ende deiner Tage glücklich sein.
Ja klar, damit verkaufen sie ja die Religionen eben, weil die Welt instabil ist und nicht harmonisch, versprechen uns Religionen Harmonie. Das ist im Prinzip ein ganz einfaches Prinzip. Und natürlich, wenn man sich vergegenwärtigt, den Steinzeit vergegenwärtigt, wenn man versucht, sich den Steinzeitmenschen zu vergegenwärtigen, einen unserer prähistorischen Vorfahren, der eben auch in einer instabilen Umwelt gelebt hat, der war ja auch froh, wenn er irgendwelche Muster zusammenspinnen konnte, sozusagen, worauf er sich verlassen konnte. Und dann hat er halt, ich mache das sehr vereinfacht natürlich, Da hat er auch halt Gesetzmäßigkeiten erfunden, auch dort, wo es gar nicht gibt. Und hat Harmonien erfunden und Stabilität und so weiter und dran geglaubt. Also kurz gesagt, früh hat der Mensch das Paradies erfunden. Und nachdem wir nicht im Paradies leben und nie im Paradies gelebt haben, ist ja geradezu die Aufgabe der Religionen, uns dieses zu versprechen.
Und weil das nicht klappt, haben Sie es quasi ganz rausgelassen.
Das Paradies oder ich, die Religion, den Knacks durch die Religion. Ja, vielleicht ist die Religion selber der Knacks und nicht nur die Therapie des Knackses, sondern vielleicht ist er wirklich, ist die Religion Symptom eines Mangels, eines Verlustes, transzendentaler Obdachlosigkeit. Mir fällt bei dem, was Sie eben sagten, Herr Vukotic, viel mehr ein, dass bei Wochinger in Abstraktion und Einfühlung heißt es, die allerersten grafischen Embleme, die sich Menschen geschaffen haben, waren deshalb so einfach. Das war eine Linie, die hieß Fluss, das war ein Keil, der hieß Sturm, weil die Menschen sich so unterlegen fühlten. Das heißt, sie mussten die simpelsten Piktogramme machen, um Mächte zu vergegenständlichen. In dem Augenblick, wo sie ihnen nicht mehr unterworfen sind, fangen sie an, sie gegenständlich und tatsächlich sinnlich darstellen zu können. Wäre eigentlich ein Beispiel dafür, dass das primitivste Sprechen in dem Augenblick zum Symbol, also eigentlich zu einer Nicht-Knacksfigur führt.
Also da würde ich es ein bisschen anders sehen vielleicht. Also
als Wochinger.
Ja, und auch, ich glaube nicht, dass Religionen so blauäugig sind und quasi glauben, man könnte mit Vorgaukeln von Harmonie irgendwas retten, sondern die meisten Religionen sehen diese tiefe Ambivalenz zwischen dem Geworfensein, zwischen den permanenten Brüchen, in denen wir uns, oder Instabilität
als Dauerzustand
durchleiden, vielleicht zur Harmonie, aber man braucht beides und diese Instabilitäten sind da oft keine angenehmen Zustände. Es sind zwar notwendige Zustände, aber sie sind nicht sehr angenehm. Und da einen Rahmen zu schaffen, und es gibt auch durchaus Befunde, nicht die Religion ist zwingend das Problem, sondern religiöse Menschen sind zum Teil psychisch gesünder als nicht-religiöse Menschen.
Und fortpflanzungsfreudiger. Also so einfach ist es nicht. Zeigen ja, jedenfalls die amerikanischen Evolutionstheorien.
Wahrscheinlich, und da gibt es ja neuerdings auch evolutionstheoretische, evolutionspsychologische Untersuchungen, einen gewissen Anpassungswert, sonst hätte sie sich ja nicht relativ sehr früh universell ausgebreitet, in unterschiedlichster Form natürlich.
Also die Wikinger waren blind den Inuit gegenüber, die sie einfach nicht mochten. Die haben aber überlebt, weil sie Fisch gegessen haben, was die Wikinger wiederum nicht wollten. Wenn man das mal ins Kollektive wendet, scheint das doch, wir sind eigentlich ziemlich unfähig, sozusagen mit dem Gesamtplaneten vernünftig in Harmonie umzugehen.
Ja, das schaut ganz so aus, vor allem wenn man bedenkt, dass ja zahlreiche Kulturen ja schon ausgestorben sind, nicht nur Organismenarten sterben aus, auch Kulturen. Und durchaus auch aus dem Grund, weil sie unfähig sind. Natürlich auch, weil sie von außen angefallen werden und so weiter, das ist ganz klar. Aber oft liegen die Ursachen sozusagen intern. Und die heute so viel beschworene, ich kann das Wort ja kaum noch hören oder aussprechen, ökologische Krise, ist ja hausgemacht. Also es ist ja kein Asteroid heruntergeflogen auf die Erde wie damals vor 65 Jahren Millionen. Es sind wir, die da schalten und walten in der Biosphäre, deren Komplexität wir uns offenbar nicht wirklich vorstellen können und daher auch zu dumm sind, um zu sehen, welche Rückwirkungen die Wirkungen auf ihre eigenen Ursachen, also auf uns, haben.
Aber dann haben wir das doch im Grunde genommen mit zwei Dingen zu tun. Auf der individuellen Ebene sind wir unfähig, mit unserer Vergänglichkeit und dem Tod umzugehen. Und auf der kollektiven Ebene, manchmal auch im Privaten, sind wir unfähig, mit Komplexität umzugehen. Und offensichtlich sind diese beiden Dinge in Kombination, stürzen uns diese beiden Dinge in Kombination in Abgrund.
Ja, da haben Sie recht. Aber ich würde, was das Erste betrifft, dahingehend korrigieren, dass ich sagen möchte, wir haben ja auch, und da hat uns die Evolution gewissermaßen ja ganz gut ausgestattet, und Anführungszeichen, wir haben ja auch die Fähigkeit, und das tun wir alle, wir verdrängen einfach unsere Sterblichkeit. Wir denken ja nicht ununterbrochen daran, ich werde irgendwann einmal sterben. Also der große Evolutionstheoretiker Ernst Mayr ist da ein gutes Beispiel. Der starb im Alter von 100 Jahren und 7 Monaten, hat bis zum Ende Vorträge gehalten und Bücher geschrieben. Der hätte ja müssen spätestens mit 90 verzweifeln, denn da war klar, dass er es immer näher zum Tod kommt. Aber das hat offenbar nicht. Das heißt, wir sind auch meist im Verdrängen. Nicht alles. Es gibt natürlich auch das Phänomen der Depressionen, Altersdepressionen, wie auch immer. Das ist schon klar. Aber wir können das ganz gut verdrängen. Wir verdrängen aber auch kollektive Vorgänge der Vergangenheit.
was eine Form von Anpassung ist. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, dass vielleicht die Findung von Erkenntnissen nicht das Entscheidende ist, sondern die Schlussfolgerungen, die aus den Erkenntnissen gezogen werden. Ich glaube nicht, dass der Wissensstand über den Zustand des Planeten das eigentliche Problem ist, was die kollektive Verbreitung angeht, sondern das Verhalten dazu. Und dann wäre die Frage, ob demokratische Systeme bestimmte Massenphänomene überhaupt lösen können. Ich glaube nicht, dass eine ökologische Krise auf dem Wege einer demokratischen Entscheidung gelöst werden kann.
Ja, wir sollten eingesehen haben mittlerweile, dass eine der größten Gefahren, die heute für das Ökosystem Erde und damit für uns selbst, wir müssen uns ja nicht um die Natur Sorgen machen, um uns selber müssen wir uns Sorgen machen. Wir müssen uns klar machen, dass die Geschwindigkeit der Prozesse ein ganz großes Problem ist. Es geht einfach zu schnell.
Ich habe unlängst gelesen, also es hat ungefähr 2000 Generationen gedauert, bis unsere Vorfahren, die Schimpansen aus dem Regenwald, sich in der Savanne adaptiert haben. Wenn wir den Regenwald heute abholzen, dann haben die, wenn sie Glück haben, 3 Tage, aber die haben keine 2000 Generationen, um sich anzupassen. Also da ist also dann einfach Ende.
Die Abholzung der Regenwälder begann ja eigentlich erst vor circa einem halben Jahrhundert. Nicht viel früher. Und in dieser kurzen Zeit sind die dermaßen massiv abgeholzt worden.
Die Osterinseln, wir haben es ja eben im Film gesehen.
Dass man tatsächlich Sorgen haben muss, wenn das so weitergeht, wie das auf die gesamte Atmosphäre sich auswirken wird.
Oder Ihren Gedanken mit der Politik, den denke ich jetzt, und der Demokratie, den denke ich jetzt lieber nicht zu Ende, weil ich fürchte, dass wir da einige böse Zuschriften kriegen.
Her damit.
Ich würde gerne mal, das hängt mit der Demokratie zusammen, auf dieses Thema zurückkommen mit den Patchwork-Identitäten. Also wir haben es zu tun mit einer Vielzahl von verschiedenen Identitäten und sind also permanent gezwungen, auch angesichts der globalen Katastrophe, uns da irgendwie zu formieren und eine Einheit zu finden. Schaffen wir aber nicht so richtig.
Ja, das ist richtig. Also es gibt unterschiedliche Formen von Traumatisierung. Das eine ist quasi die Simulation des Meteoriteneinschlags durch globale,
durch Abgaben,
selbstgemachte Katastrophen, wie zum Beispiel Zweiter Weltkrieg oder Völkerwanderungen, Vertreibungen. Aber es gibt diese schleichenden und permanenten, von denen man auch weiß aus der Psychologie, dass die eventuell die gravierenderen Konsequenzen haben. Dauerhafte Traumatisierungen, die man als nicht kontrollierbar erlebt. Und wenn man jetzt so quasi den Bruch dann erlebt, diese Knackse in der Gesellschaft, die zu Patchwork-Identitäten, die zu dem Verlust von Schablonen, von Traditionen, von Vorbildern für ein Leben führen, sodass man alles quasi selber machen muss, sodass man in einer permanenten Verunsicherung steht, dann ist das natürlich auch ein Knacks jetzt in Ihrem
jetzt
Sinne,
durch
eine ganze Gesellschaft
gehen
kann.
Jetzt kommen die Konservativen, gerade in den USA, die ja immer im Grunde genommen für Patchwork, also für Vielfalt und Deregulation waren und sagen, wir haben es ja immer gesagt, wir brauchen klare Vorbilder, klare Ansagen, also das ist ja ein sehr konservatives Weltbild, was dahinter steht.
Da ist der Apfel der Erkenntnis schon gegessen, würde ich sagen. Also selbst wenn man jetzt von irgendwoher, von der Politik, von der Wissenschaft wieder diese Vorbilder einführen wollte, muss es irgendjemand akzeptieren. Und das heißt, es ist nie mehr wieder so selbstverständlich, wie es in früheren Kulturen, historischen Epochen war. Das ist quasi nach der Zeit der Erkenntnis in dieser Hinsicht, dass wir für unser Leben weitgehend selber verantwortlich sind. Und das ist also anstrengend.
Grundlegend, grundsätzlich ist ja das Nachahmen, das Imitieren von Vorbildern politisch völlig neutral. Das machen ja kleine Schimpansen, wenn sie den großen Schimpansen zuschauen, wie die Stöcke zusammentun oder irgendwelche Zweige manipulieren und damit der Mitten aus dem Bau holen. Dabei lernt der kleine Schimpanse, so wie unsere Kinder auch auf diese Weise lernen. Das Problem ist nur, wer soll imitiert werden, beziehungsweise wie soll der heranwachsende Schimpanse oder Homo sapiens eben lernen, das soll ich imitieren, das vielleicht lieber nicht.
Das können wir ja. Da sind wir quasi geworfen in diese Entscheidung. Das können wir ja nicht. Ja. Also wenn Sie kleine Kinder anschauen, da funktioniert gewissermaßen unser Spiegelneuronensystem quasi völlig automatisch. Die machen automatisch nach, was ein anderer vormacht. Imitieren Gesten, Mimik.
Ja, aber was mache ich jetzt?
Und dann kontrollieren wir das quasi von oben nach unten und entscheiden gewissermaßen, welches Modell wir akzeptieren und welches nicht.
Roger, welche Chance steckt denn im Knacks? Oder enden wir jetzt hier sozusagen in der Depression? Gepflegt, aber dennoch.
Also die Betrachtung des Knacks ist ja auch so etwas wie die Einsicht in die Notwendigkeit. Das heißt, ich setze mich mit etwas auseinander, dem ich nicht entgehen kann und das ich nicht verdrängen will und das ich, wie sich heute Abend ja auch gezeigt hat, in so vielen Filiationen beobachten kann, dass ich sagen kann, ein System, das kausallogisch die Persönlichkeit erklärt und der Knacks als Bewegung von innen oder als eine Felderveränderung oder wie es hier in unterschiedlichen Parametern beschrieben worden ist, ist, glaube ich, als Erkenntnisgegenstand unausweichlich dafür, dass wir überhaupt Erkenntnis darüber bekommen, wer wir sind, wohin wir gehen, wie unsere Umwelt aussieht, wie Gesellschaften gebaut sind, wie sich Gesellschaften entwickeln. Insofern, wer nach Erkenntnis fragt, wird irgendwann auf das Phänomen des Knacks ganz gleich in welcher Definition kommen.
Also insofern ist es was therapeutisch Hilfreiches.
Ich denke ja.
Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch an Sie alle. Für Sie, meine Damen und Herren, Informationen, vor allem natürlich die Buchhinweise, finden Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Dort gibt es unter anderem auch ausführlichere Interviews mit Hermann Haken, die Sie zusammen mit unserer Sendung bzw. den Gesprächen in der Mediathek finden. Wie meinte Kafka, ich habe es eingangs zitiert, im Kampf mit der Welt sekundiere der Welt. Ich habe Verständnis dafür, wenn Sie sich dagegen wehren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und sozusagen als Teilerfolg für den Tag Ihnen zumindest noch einen schönen guten Abend. Und am Donnerstag melden wir uns wieder dann von der Frankfurter Buchmesse mit vielen Gästen und vor allem mit vielen interessanten Neuerscheinungen. Bis dahin.